mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und Vater.
Amen. Amen.
Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Der Predigtext ist, wie gehört, der Bericht aus der Apostelgeschichte. Von daher ist auch das Thema von vornherein klar. Unser Thema für heute, der Geist Gottes. Und ich habe gegliedert, lange vorhergesagt, mit großer Kraft begabt, doch von den meisten abgehakt. Jahreszeitlich ist Pfingsten eindeutig das schönste Fest im Kirchenjahr. Der Sommer rückt immer näher, Wärme und Fruchtbarkeit breiten sich aus. Die meisten haben schon den ersten Salat oder Radieschen geerntet. Und alles andere, ja, das, was noch wachsen soll, das befehlen die Christen der gnädigen Hand Gottes an. Er ist es, der uns mit allem versorgt. Und das war im alten Israel nicht anders. Auch die feierten Pfingsten. Nur hieß bei ihnen das Fest etwas anders. Bei ihnen heißt es Schabbat, das auf Deutsch Wochenfest bedeutet. Und es wird immer 7 Wochen nach Passa gefeiert und umfasst eben genau diese 50 Tage. Und diese 50 Tage von Passa an werden auch sehr akribisch gezählt. Omer, sagen die Juden dazu. Und bei unserem Pfingsten verhält es sich ganz ähnlich. Auch wir zählen die Tage. 40 Tage sind es von Ostern bis Himmelfahrt und dann noch 10 Tage dazu, dann feiern wir das Fest des Geistes Gottes, der ausgegossen ist über alles Fleisch, wie wir gehört haben. Im alten Israel lag das Augenmerk aber nicht so sehr auf dem Geist, sondern auf der Ernte der Erstlingsfrüchte. Wenn die nämlich eingebracht waren und die Weizenernte nahe war, da zog man hinauf nach Jerusalem, um Dank zu sagen für das Gewordene und um Segen zu bitten für das noch Wachsende. Für Israel war Schabbat das zweite von den 3 Wallfahrtsfesten, das sie absolvieren sollten. Das erste war, wie wir wissen, Passa, und das letzte ist im Herbst Sukkot, das Laubhüttenfest. Und auf diesem Weg hinauf nach Jerusalem, da sang die Gemeinde die sogenannten Wallfahrtspsalmen. Und diese sind auch für uns zugänglich. Wir finden sie im Psalmbuch unter der Nummer 120 bis 134. Israel sagte Gott Dank für seine Gaben. Und weil die größte Gabe, die sie empfangen hatten, die Tora, also die 5 Bücher Mose und das Gesetz gewesen ist, deshalb wurde das Fest später dann zu einem Fest des Wortes Gottes umgestaltet. Und dieses Fest, das markiert das treue Versprechen Gottes, das er ihnen mit den 10 Geboten gegeben hat. Das war von Gott so wie der Kompass, an den haltet euch. Und wenn ihr euch davon entfernt habt, ja dann überprüft euch und erneuert euren Bund mit mir. Und diese Ansage, die gilt auch uns. Erneuert euren Bund mit mir. Und lasst euch dabei lenken und leiten vom Geist, der ausgegossen ist über alles Fleisch. Der Geist Gottes ist in seiner Bedeutung die dritte Person der Dreieinigkeit, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, haben wir gerade bekannt. Der Geist Gottes ist Gott und ist, so wie wir aus den ersten Seiten der Bibel erfahren, an der Schöpfung aktiv beteiligt. Wir lesen von ihm, und der Geist schwebte über den Wassern. Andere Übersetzungen, die sprechen vom Brüten. Das heißt, er brütete das aus, was in seiner Vollkommenheit längst beschlossene Sache war. Das Schöpfungstrio hatte uns in seiner Genialität ein Werk hinterlassen, worüber der Vater am Anschluss dann befindet, dass es alles sehr gut war. Dass der Mensch aus ihr das Gegenteil gemacht hat, ist heute nicht unser Thema. Wir müssen uns nur immer wieder vergegenwärtigen, dass Gott in seiner Gnade sich mit diesem Zustand nicht abgefunden hat. Er hat dem Unheil Versöhnung und Vergebung entgegengestellt und hat der gefallenen Welt seine durchbohrte Hand gereicht. Jesus ist der Weg zum Vater. Wer die Hand Jesu ergreift, der darf gewiss sein, dass der Heilige Geist ihn zum Ziele führt. In der Erklärung zum dritten Artikel, da heißt es, der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Zugesagt und übermittelt wurde dieses Angebot auch seinem Volk. Wir haben es gerade in der Textlesung gehört. Petrus bezieht sich in seiner Predigt auf ein Wort des Propheten Joel. Aber er hätte genauso gut Jeremia oder Jesaja oder Hesekiel dazu nennen können. Alle sprechen sie vom Geist, den der Herr geben will. In Hesekiel 36, 27 heißt es zum Beispiel: Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament besteht darin, dass der Geist Gottes im Alten Testament nicht gießkannenmäßig über alle ausgegossen wurde, nur in bestimmten Fällen einzelne Begabte und zu außergewöhnlichen Taten befähigte. Kennen alle die Geschichten von Samson zum Beispiel, der mit Riesenkräften die große Halle zum Einstürzen brachte, oder Elia oder Sacharja, der uns im Wochenspruch darauf hinweist, es soll nicht durch Ehr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Der Geist Gottes ist schon lange am Werk. Wir müssen ihm nur gestatten, dass er auch bei uns wirksam werden darf. Der Geist Gottes ist, wie ich in Punkt 3.2 schon angekündigt hatte, mit großer Kraft begabt. Das griechische Neue Testament übersetzt Geist mit dem Wort Dynamis. Ein Wort, das jeden Deutschen gleich an das Dynamit erinnert. Und Dynamit, das hat eine ungeheure Kraft, die sowohl zerstören als auch helfen kann. Sprengungen im Steinbruch zum Beispiel, die erleichtern die Arbeit enorm. Wenn man aber solche Sprengladungen an Häuser, Brücken oder Autos legt, um diese zu zerstören, ja, dann ist die Vernichtungsmacht genauso groß. Nur hat Letzteres nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Denn der zerstört nicht, sondern er baut auf. Er ist die Kraft, der die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet und bei Christus erhält. Der Geist macht Jesus erkennbar. Der Geist schafft Klarheit, auch wenn er zunächst einmal Entsetzen, Verwunderung und Spott hervorruft. Was soll denn da bloß rauskommen? Was soll denn das werden, wenn die früh um 9 schon besoffen sind? Aber wie gesagt, er zerstört nicht. Selbst wenn die Dinge, die er bringt, gefährlich klingen, so machen sie nichts kaputt. Das ganze Haus, in dem die 120 Leute beisammen waren, wurde erfüllt von einem Brausen, das sich anfühlte wie ein heftiger Sturm. Man kann sich vorstellen, wie das ganze Gebälk gewackelt hat. Und wenn es dann im Vers weiter heißt, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten auf jeden von ihnen, ja, dann bricht normalerweise Panik aus. Wenn einer vom anderen denkt, Mensch, bei dir brennt's, und der dasselbe von dem anderen denkt, ja, dann löst es normalerweise Chaos aus. Und Beispiele kennen wir alle zur Genüge. Das letzte, was mir einfiel, war die Brandkatastrophe zu Silvester in der Schweiz, wo die Beteiligten an alles dachten, nur nicht an den Ernstfall, und dann vor den verschlossenen Türen standen. Oder ich denke an einen Brand im Zirkus, als der Clown ganz aufgeregt in die Manege läuft und aufgeregt Feuer, Feuer schreit und die Gäste artig klatschen, anstatt sich in Sicherheit zu bringen. Ganz anderes ist es hier gewesen. Hier steht nur ganz lapidar: Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen eingab. Hier herrscht also geordnetes Chaos und keine Panik. Panik löst es heute höchstens noch bei Theologen aus, die davon hören, dass die Gemeinde in anderen Zungen spricht. Für sie ist dann Gefahr im Verzug, denn das ist Schwärmerei und hat mit dem Glauben nichts zu tun. Das ist was für die Superfrommen, und das spaltet am Ende die Gemeinde mehr, als sie davon erbaut wird. Und ganz unrecht werden die Leute leider nicht haben. Denn Paulus hat mit der Glossolalie, wie das Sprachengebet auch genannt wird, in Korinth auch so seine Erfahrungen gemacht. Da hatte sich nämlich die Praxis eingeschlichen: Nur wer in Sprachen betet, ist ein richtiger Christ. Paulus fragt: Na und? Wer versteht euch denn, was ihr da sagt? Es ist doch ein geistgewirktes Reden Gottes. Und wenn es in der Öffentlichkeit geschieht und niemand da ist, der es übersetzt, ja, was habt ihr denn dann gut gemacht? Es sind Worte, die du nur persönlich zu Gott sprichst. Und deshalb lass dir die Worte Gottes in den Mund legen und bring sie direkt zu ihm. Freu dich an deiner Geistesgabe, aber mach keine Not und keine Pflicht daraus und mach vor allem niemand neidisch damit. Im vorliegenden Fall war es etwas anders. Hier breitete sich das gesprochene Wort unter der Jerusalemer Bevölkerung und seinen reichlichen Gästen aus, und sie verstanden, was da gesagt wurde. Und dadurch gerieten sie außer sich vor Staunen, dass sie aus dem Mund der Galiläer ihre Sprache hören konnten. Mensch, das waren doch nichts anderes als Bauern und Handwerker. Das waren keine Gelehrten, die da von den großen Taten Gottes sprachen. Hier wurde tatsächlich der sprichwörtlich kleine Mann mit der großen Kraft Gottes begabt. Woran eben zu ersehen ist: Der Heilige Geist ist für alle da. Nur haben, wie ich drittens behauptete, die meisten ihn schon abgehakt. Es gibt zu wenige Petrusse in unserer Zeit. Zu wenige Menschen, die den Mut haben, aufzustehen und Gottes Wirken in der Welt zu erklären. Petrus, der scheute sich nicht, der Umwelt auf den Geist zu gehen, weil er ja wusste, er selber besitzt den Geist. Und er sagte darum auch ihnen unverblümt: Lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Hört euch an, was ich zu sagen habe. Und das ist ein Hinweis, der in unserer Zeit gar nicht geht, ja regelrecht gefährlich ist. Denn jemandem zuhören, ohne ihn zu unterbrechen, das kann nicht angehen. Im Internet macht zurzeit ein Gespräch zwischen Ben Bernd, so heißt ein Podcaster, und Björn Hecke die Runde. Die haben 4,5 Stunden miteinander gesprochen. Ich habe mir das nicht angetan, aber Teile davon gehört. Da wurde einfach nur geredet. Da wurde nicht verhört oder angeklagt. Hier durfte nur gesagt werden, was anderswo verteufelt wird. Und genauso ging es Petrus hier. Er durfte auch reden und er unterbreitete der Masse einen heilsgeschichtlichen Abriss mit der Zusage der Rettung. Vers 21: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Seit Pfingsten ist Rettung universell. Die messianischen Heilungswunder gehen zwar nach wie vor von der Person Jesu aus, verlangen aber nicht mehr zwangsläufig seine Anwesenheit. Seit Pfingsten kann Jesus überall sein. Überall wird er zur Darstellung gebracht und durch den Geist verherrlicht. Jesus muss nicht mehr zwingend vor Ort sein, um einen Blinden sehend oder einen Lahmen gehend oder einen Sünder von seinem falschen Weg zurückzurufen. Seit Pfingsten ist das die Sache des Geistes. Und der tut sein Werk nach wie vor weltweit. Ob ich da an den Iran, an China, an Afrika, ja selbst Nordkorea denke, überall macht der Geist Jesus bekannt und veranlasst überall dort die großen Taten Gottes. Es gibt eine weltweite Erweckung, nur nicht bei uns. Wir merken nichts davon. Weil wir so satt sind, sagen manche. Zum Glauben gehört aber doch Neugier, Hoffnung. Zum Glauben gehört das Feuer. Und wo dies erloschen ist und nur noch die kalte Asche auf den Gewesenen ruht, ja, dann wird es doch höchste Zeit, dass auch bei uns der Blasebalg Gottes wieder in unsere erstarrten Riten führt. Wir sollen alle Beispiele sein für die, die nicht begriffen haben, dass der Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch. Ob Christ oder nicht Christ, gemeint ist jeder. Pfingsten ist für alle da. Das gilt es bekannt zu machen. Der Geist steht bereit. Und wir hoffentlich auch.